ich hoffe, es geht dir gut und du genießt deinen Sommer. Ich bin zurück aus meiner klitzekleinen Pause und habe aber gleich zwei Gäste mitgebracht. Wer die Gäste sind, das verrate ich euch jetzt nicht, das erfahrt ihr gleich. Aber eins kann ich euch schon mal sagen, es handelt sich um einen anderen Podcast. Und das ist echt cool, weil das ist mal wieder eine Premiere, denn ich war noch nie in einem anderen Podcast zu Gast, beziehungsweise war noch nie ein anderer Podcast bei mir. Deswegen fand ich das echt sehr cool und wie ihr vielleicht am Titel der Folge sehen könnt, haben wir über das Thema politische Bildung im österreichischen Schulsystem gesprochen. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie läuft das denn eigentlich ab in Österreich, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht, wie könnte man zum Beispiel politische Bildung verbessern, welche Kritik gibt es daran, wie wird das Kindern überhaupt beigebracht und wie sollte das Kindern beigebracht werden oder Jugendlichen. Dann haben wir auch noch allgemein über Berichterstattung und den Journalismus gesprochen und wie das vor allem für junge Leute aussehen sollte bzw. könnte. Ja, also eine vollgepackte Folge, die jetzt aber viele Themen anreißt, aber nicht so in die Tiefe geht. Also ich hätte noch gern viel länger diskutiert, aber dazu hat uns ein bisschen die Zeit gefehlt und das hätte wahrscheinlich den Rahmen gesprengt. Ich hoffe, ihr findet das aber irgendwie spannend und ich würde mich mal wieder über eure Gedanken freuen. Vor allem, also natürlich freue ich mich über alle, aber diese Folge wurde vor allem aus der Sicht jetzt von 3 AHS-SchülerInnen aufgenommen, denn wir alle 3 gehen oder gingen auf eine AHS. Deswegen würde mich interessieren, wie das dann zum Beispiel bei Berufsschulen, also HAK oder HTLs aussieht. Also falls du in eine Berufsschule gehst, dann schreib mir unbedingt, wie politische Bildung denn bei dir so aussieht. Denn das sollte sich eigentlich von meinen Erfahrungen, also von der aus einer AHS, unterscheiden. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zur Folge zu sagen, außer dass ich wieder ein bisschen wirr geredet habe. Und ich habe sogar ein Wort erfunden. Also wenn du das entdeckst, schreib mir unbedingt. Ich bin gespannt, ob das irgendwer denn überhaupt bemerkt. Weil ich dachte eigentlich, ich habe es so komplett selbstverständlich gesagt, das wäre sein Wort. Aber wie ich dann jetzt nochmal drüber gehört habe, war ich so, warte kurz, gibt es das überhaupt? Ja, habe ich einfach erfunden. Aber ich finde es eigentlich dann schon ein schlechtes Wort. Ich bin gespannt, ob du es entdeckst. Und sonst habe ich mich eigentlich versucht, ein bisschen zurückzuhalten in der Diskussion. Denn es gibt eigentlich noch so viel, was ich zu diesem Thema sagen möchte. Ich meine, es ist ja auch eine Riesendiskussion, wenn man über Schule und das Schulsystem spricht. Aber ich habe mich irgendwie versucht, ein bisschen zurückzuhalten, weil meine Gäste schon eine sehr spannende Diskussion geführt haben und ich mich dann nicht noch mehr einbringen wollte, wo das echt schwierig für mich war. Aber keine Sorge, ihr bekommt mich genug zu hören und vielleicht seid ihr ganz froh, wenn ihr mal ein bisschen eine Pause von mir habt und vielleicht nochmal Gedanken von anderen Leuten hört. Und jetzt würde ich sagen, höre ich auf zu quatschen, das war schon mal wieder genug und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ich habe heute mal wieder Besuch da. Wollt ihr vielleicht kurz vorstellen?
Also hallo, ich bin Niklas, bin 19 Jahre alt und einer von beiden Produzenten von DocPod.
Ich bin Max, auch 19 Jahre alt und der zweite Produzent von DocPod.
Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Wir werden noch später über den Podcast reden. Ist total aufregend. Ich habe mal einen anderen Podcast da. Das ist ja mein erster Collab oder mein erstes Crossover. Bevor wir aber über euren Podcast reden, möchte ich ein bisschen mit euch über das Thema politische Bildung im österreichischen Schulsystem diskutieren. Ich dachte mir, vielleicht ist es ja ein ganz interessantes Thema, wo man ein bisschen drüber quatschen kann und dann eben habe ich ein paar Fragen zu eurem Podcast. Aber ich würde sagen, wir starten gleich los. Die politische Bildung in Österreich ist ja so, dass man das eigentlich in Verbindung hat, entweder mit einem anderen Fach oder auch als eigenständiges Fach. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wusstet ihr das in Berufsschulen, politische Bildung ein eigenes Fach ist?
Nein.
Okay, weil ich wusste das nämlich auch nicht. Ich habe jetzt nicht viel recherchiert, ich habe jetzt nur kurz nachgeschaut, weil in der AHS und so ist es ja eigentlich so, dass es mit Geschichte in Verbindung ist und dann heißt es halt Geschichte und politische Bildung oder Geschichte und Sozialkunde. Manchmal ist es auch mit Geografie ein bisschen verknüpft. Man kann Politik ja eigentlich nicht trennen, aber eigentlich wird man in dem Fach dann darüber unterrichtet und das hat man ja erst ab der zweiten Klasse, das ist ab der 6. Schulstufe. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, ihr seid ja, wie gesagt, 19 Jahre alt, das heißt, ihr habt schon maturiert, oder?
Ja.
Und was macht ihr jetzt eigentlich so?
Also, ich war jetzt ein Jahr lang Zivildiener und bin jetzt quasi bei einer Zeitung, der Wiener Bezirkszeitung, und schreibe dort jetzt eben im Ferialpraktikum.
Cool.
Ich habe keinen Zivildienst gemacht, weil ich mich nicht gerne in den Dienst des Staates stelle. Nein, weil ich untauglich war. Und habe jetzt schon ein Jahr studiert, und zwar Statistik, also eigentlich nichts Politisches und auch nichts Journalistisches.
Aber das heißt, ihr habt ja schon eure allgemeine Schulbildung hinter euch und habt auch, glaube ich, Geschichte und politische Bildung erfahren. Deswegen wäre meine Frage, wie war das denn so für euch? Habt ihr euch irgendwie gut politisch edukiert gefühlt oder gar nicht?
Also man hat ja, ich glaube, es hängt vom Lehrer ab, wie stark die politische Bildung in einem Unterrichtsfach ist. Wir hatten es halt vor allem in Geschichte, aber auch in Geografie gestriffen. Was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, dass es halt parallel zum regulären Geschichte- und Geografiestoff dazugekommen ist und dass dann oft nicht die Zeit geblieben ist, dass man quasi sich wirklich mit der österreichischen Politik und der Verfassung auseinandersetzt.
Ja, voll. Eben, ich glaube, dass es so in Kombination ist, habe ich immer das Gefühl, ein bisschen mehr Geschichte gemacht wird. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen?
Ja, also definitiv. Also das Wort, also im Namen des Unterrichtsfachs Geschichte und Sozialkunde steht ja auch das Wort Geschichte an erster Stelle. Und in den ersten Jahren geht es natürlich auch vor allem in Geschichte. Und im Laufe der Geschichte gab es ja auch viele wichtige politische Entscheidungen, allein wenn man an den Nationalsozialismus denkt. Insofern kam da die politische Bildung schon immer mit, dass man hoffentlich gelernt hat, dass es nicht allzu klug ist, nationalsozialistisch eingestellt zu sein. Prinzipiell ist es, glaube ich, im aktuellen Stundenraster der AHS so, dass politische Bildung vorhanden ist, aber wenn man sich nicht von sich aus für Politik interessiert, diese keinen besonders großen Effekt hat. Also bei uns in der Schule war es oft so, dass eben vor allem der Niklas und ich, wir waren ja in derselben Klasse, diesen politischen Aspekt des Geschichteunterrichts in erster Linie bedient haben und wir eben die beiden waren, die dann vielleicht mit der Lehrerin über diese Themen diskutiert haben. Und die anderen Schülerinnen und Schüler haben sich dann sehr zurückgehalten und waren vielleicht auch nicht so gut darin, wie wir beiden, sich eben ihre eigene Meinung zu bilden. Und vor allem dieses eigene Meinung bilden müsste man definitiv noch mehr fördern, vielleicht auch mit einem eigenen Unterrichtsfach.
Ja, voll. Man sagt ja auch nie, dass man jetzt irgendwie Geschichte und Politik hat, sondern es ist immer nur Geschichte. Also irgendwie fällt es ja auch total im Namen weg. Und wenn das dann gar nicht gemacht wird, dann kann man vielleicht leicht vergessen, dass es auch die politische Bildung gibt. Aber hat denn die einzige politische Bildung in der Schule nur über das Diskutieren mit der Lehrerin stattgefunden? Oder habt ihr auch irgendwie durch irgendwelche Methoden oder irgendwelche anderen Diskussionen über die politischen Ereignisse erfahren oder euch informiert oder eben darüber geredet, euch ausgetauscht?
Also unsere Lehrerin hat uns oft dazu animiert, uns mehr mit den aktuellen Nachrichten, mit den aktuellen politischen Geschehnissen auseinanderzusetzen. Und dieses Diskutieren über was gerade in der Welt so passiert, das war ihr, glaube ich, auch sehr recht und das haben wir sehr oft gemacht, was aber auch der Tatsache geschuldet war, dass sie keine besonders fleißige Professorin war. Also ihr hat, glaube ich, ihr haben diese Gespräche auch dabei geholfen, ihren Unterricht einfach recht simpel und ohne viel Vorbereitung zu gestalten. Also es ist gut möglich, dass da andere Geschichte- oder auch Geografie-Professorinnen und Professoren einen ganz anderen Ansatz haben, wie politische Bildung bei jungen Menschen aussehen sollte.
Aber es ist halt schwierig, weil wenn du vielleicht jetzt nicht jeden Tag die Nachrichten verfolgst und dann aber im Geschichteunterricht darüber diskutieren musst, dann tust du dir natürlich schwer. Und das fand ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel das Thema am Anfang der Stunde kurz anreißen würde und die wichtigsten Punkte quasi klären würde, dann täten sich vermutlich auch alle leichter, bei dem Thema mitzudiskutieren.
Voll, das ist, weil ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, wie das eigentlich bei mir war, politische Bildung. Also ich gehe ja noch zur Schule und das, was man dazu sagen muss, ihr hattet vielleicht nicht unbedingt so die super Lehrerin, die jetzt alle mit eingebunden hat. Was man dazu sagen muss, das hängt natürlich total von der Person ab, das heißt, da kann man jetzt nicht auf alle Lehrer drauf schließen. Bei mir, ich hatte schon verschiedene LehrerInnen in dem Fach Geschichte und politische Bildung und teilweise war es halt gar nichts und sehr subjektiv und aber total kreuz und quer. Also ich habe das Gefühl, oft fehlt der Überblick über gewisse Themen, sondern es wird immer so ein Teil angerissen, aber die großen Zusammenhänge werden nicht verstanden. Und andere waren aber total gut vorbereitet und strukturiert. Also was du gemeint hast mit einer Stunde anreißen, das haben wir schon. Also wir werden immer, es war im Sinne einer Prüfung halt, man wird halt immer abgeprüft, okay, sag mir zwei Schlagzeilen oder vier Schlagzeilen oder vier Dinge, die gerade in der Welt passieren. Und das wurde dann eben geschaut, da wurden immer zwei Leute rausgepickt. Aber da ist man so ein bisschen gezwungen, sich zu informieren, auch wenn man nicht vielleicht daran interessiert ist. Sei es halt 5 Minuten vor der Stunde, aber zumindest hat man sich vielleicht ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber vielleicht ist es eher eine ganz gute Überleitung, weil ich euch fragen wollte, abgesehen von dem vielleicht mehr Leute einbinden und vielleicht einen kurzen Überblick geben, fallen euch noch andere Verbesserungsvorschläge oder noch eine andere Kritik an der politischen Bildung an österreichischen Schulen ein?
Also was wir zum Beispiel einmal gemacht haben, was wahrscheinlich eine recht sinnvolle Maßnahme war, dass vor der Europawahl oder Nationalratswahl, ich glaube es war Europaparlamentswahl, dass wir in Gruppen aufgeteilt wurden und jede Gruppe eines der Wahlprogramme der österreichischen Parteien zusammenfassen musste und am Ende präsentieren musste, dass dann jeder und jeder einen Überblick darüber hatte, wofür eigentlich die einzelnen Parteien stehen, weil ich glaube, es ist schwierig, politische Bildung zu unterrichten, weil Politik ja sehr viel mit Meinungen zu tun hat. Und weder die Professorin oder der Professor in der Schule sollte mit seiner Meinung Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler nehmen. Und auch die Schülerinnen und Schüler sollten eigentlich das Recht haben, ihre Meinung für sich zu behalten. Also wir sind in eine sehr liberale Schule gegangen, wo vielleicht eher rechte Tendenzen nicht derart akzeptiert gewesen wären und sich Schülerinnen, die vielleicht in die Richtung denken, auch nicht getraut hätten, zu diesen Dingen zu stehen, vor allem auch wenn der Lehrer oder die Lehrerin eine andere Tendenz hat, wenn die Professorin zum Beispiel, keine Ahnung, eher im rechten Spektrum angesiedelt ist und dann kommt jemand mit einer sehr linken Meinung, hast du vielleicht als Schüler oder als Schülerin auch Angst, dann vielleicht schlechter benotet zu werden. Also wirklich politische Meinungen im Unterricht auszudiskutieren ist schwierig. Was wichtiger wäre, ist, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, eben sich die Meinung auf Basis dessen zu bilden, was die Parteien auch anbieten, zum Beispiel durch so eine Wahlprogrammanalyse.
Ja, ich persönlich bin immer noch dafür, dass man politische Bildung als Fach separiert von Geschichte, weil es eben untergeht einfach. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man politische Meinungen austauscht in der Stunde dann, sondern dass man einfach auch die Diskussionsfähigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler stärkt, dass man sich eben Wahlprogramme anschaut, dass man schaut, wofür steht wer, denn im Endeffekt haben der Großteil der Schülerinnen und Schüler mit 16 Jahren die Möglichkeit, wählen zu gehen. Und ich glaube aber, dass wirklich einige von ihnen einfach oft nicht wissen, was sie wählen und wen sie wählen. Und ich glaube, dafür wäre ein Fach politische Bildung mit mindestens einer Wochenstunde durchaus sinnvoll.
Wir hatten ja auch, also wie bereits vorhin erwähnt, der Niklas und ich waren ja auch die, die dann die Geschichtestunden oft sehr intensiv mitgestaltet haben, weil eben wir vielleicht auch die Interessiertesten waren. Und wenn dann eine Wahl bevorgestanden ist und wir auch teilweise schon wahlberechtigt waren als Schülerinnen und Schüler, ist es dann eben auch wirklich vorgekommen, dass Leute aus unserer Klasse zu uns gekommen sind und uns gefragt haben, ja, wen sollen wir denn jetzt wählen? Und das ist natürlich kontraproduktiv, weil wir können den Leuten nicht sagen, wählt das oder wählt das, sondern die Leute müssen sich selbst ihre Meinung bilden, also wie der Niklas schon gesagt hat.
Genau, aber wenn man privat quasi zu Hause, glaube ich nicht, dass viele Schülerinnen dann auf die Idee kämen, sich jetzt die Wahlprogramme für die nächste Wahl anzuschauen. Und ich glaube, das ist schon ein Bereich, wo die Schule auch mitwirken kann.
Okay, wow, ihr sprecht schon ganz viele interessante Themen an. Ich versuche jetzt mal einzeln darauf einzugehen. Apropos Wahlberechtigung ab 16, da habe ich ja schon mal ein bisschen in einem Podcast drüber geredet bezüglich der Wien-Wahl. Wie war das denn bei euch? Wann habt ihr zum ersten Mal gewählt? Was war das für eine Wahl? Könnte ich noch erinnern?
Ich glaube, es war die Europawahl.
Okay, voll. Und habt ihr euch da gut vorbereitet gefühlt von der Schule? Also jetzt abgesehen von eurem politischen Interesse, aber hättet ihr aufgrund von dem, was ihr in der Schule mitbekommen hattet, eine fundierte Meinung gehabt, würdet ihr sagen?
Vielleicht wäre ich der Meinung gewesen, dass ich eine fundierte Meinung gehabt hätte, aber jetzt, wo ich quasi schon über den Tellerrand hinausschauen kann, würde ich sagen, nein, ich hätte gedacht, ich wäre gut vorbereitet gewesen, aber ich wäre es wahrscheinlich nicht gewesen.
Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeit, also ich glaube, im Vergleich zu anderen Schülerinnen unseres Alters waren wir durchaus gut vorbereitet, aber das hat oft, glaube ich, auch wenig mit dem Schulunterricht dann, sondern halt viel mit der privaten Initiative zu tun. Also ob du Nachrichten schaust, ob du Nachrichten liest, da bekommt man dann einfach sehr viel mit auch.
Voll. Und bezüglich dem, dass es ein eigenes Fach geben sollte, das ist ja, glaube ich, wurde schon mehrmals diskutiert, da gab es auch Initiativen dafür. Ich fand das auch super interessant, weil ich habe irgendwie das Gefühl, politische Bildung oder generell Politik im Fach Geschichte ist eher so ein Add-on, also wenn die LehrerInnen daran interessiert sind oder damit sich beschäftigen wollen, weil wenn man sich das anschaut, Geschichte, also der Stoff wird ja teilweise zweimal oder mehrmals durchgenommen und in der Politik ist es dann eher so, okay, wenn mal eine Wahl kommt oder so oder einmal eine Wiederholung oder so, aber dass das verpflichtend muss, dass das auch einen Platz hat und nicht nur von den LehrerInnen abhängt. Was du schon vorhin angesprochen hast, dass teilweise die Meinung sich verändern kann oder was man kundtut von der Meinung, weil man darauf benotet wird. Also vielleicht wäre das auch ganz gut, wenn das unbenotet ist, aber trotzdem verpflichtend, weil man so unabhängig ist. Warum sollte auch eine Meinung benotet werden? Das hat ja auch keinen Sinn. Das sollte eigentlich nur, die SchülerInnen sollen informiert werden.
Ja, also wir haben es anhand des Schulprojekts Ethik zum Beispiel gesehen. Ethik ist in den letzten Jahren an vielen Schulen getestet worden und wird nun als verpflichtendes Fach eingeführt. Ich denke, so einen Weg könnte man jetzt zum Beispiel auch im Fach politische Bildung gehen, um zu sehen, eben was sind die Rückmeldungen der Schüler, der Lehrer, und bringt es was, also was könnte man unterrichten. Ich glaube, dadurch wird man einfach schon sehr viel schlauer. Und generell glaube ich, dass man eben, wie du gesagt hast, in Geschichte wird der Stoff teilweise 2-3 Mal durchgenommen. Das ist in meinen Augen einfach nicht mehr nötig. Ich glaube, da müssten wir auch so weit sein, unser Bildungssystem etwas zu reformieren. Das gilt jetzt nicht nur für Geschichte, das gilt auch für Geografie und andere Fächer. Also ich glaube, da braucht es einfach ein bisschen einen Neuanstrich des Bildungssystems.
Voll, das wäre jetzt auch ein zu großes Thema für unsere Folge, aber zum Glück habt ihr eine Folge zu dem Thema gemacht, wo ihr eine Diskussion geführt habt. Vielleicht wollen die Leute sicher das anhören. Wollt ihr kurz sagen, worüber ihr da gesprochen habt?
Ja, wir haben in unserer letzten Folge über mögliche Reformen im Bildungssystem diskutiert. Niklas und ich haben uns kurz angelächelt, weil ich mir kurz nicht mehr sicher war, von welcher Folge du redest. Dabei haben wir erst 4. Hoppala. Nein, das war eigentlich eine ziemlich spannende Folge. Sie ist ziemlich lang geworden, aber wenn man Durchhaltevermögen hat, es werden viele spannende Aspekte behandelt, eben auch der Ethikunterricht etc. Was ich mir auch immer denke, ist, ich finde es interessant, dass dieser Bereich der Politik der Geschichte zugeschoben wird, weil bei uns war eigentlich auch sehr viel, also der Deutschunterricht war bei uns auch sehr politisch geprägt, und ich finde auch, dass das total Sinn macht, weil ich bin eigentlich immer ein großer Fan davon gewesen, die Geschichte sehr genau aufzuarbeiten, besonders das 20. Jahrhundert, weil man da so viele Lehren daraus ziehen kann. Und ich finde es eigentlich total wichtig, sehr intensiv auf Dinge wie Ersten und Zweiten Weltkrieg einzugehen und das auch immer wieder zu wiederholen. Was mich eigentlich viel mehr stört, ist waren die dauernden Wiederholungen im Deutschunterricht, dass das Satzbau und anderes immer wieder wiederholt wurde. Natürlich, es gab auch immer Schülerinnen und Schüler, die noch Bedarf hatten in die Richtung, aber wenn du in der 8. Klasse dann noch die Beistrichsetzung übst, dann fragst du dich auch, wofür sind die 3 Deutschstunden noch da? Also man könnte auch einfach den Deutschunterricht ein bisschen politisieren, so wie das bei uns eben auch oft gemacht wurde. Und was ich mir auch denke, ist, dass eigentlich auch der Geografieunterricht sehr politisch gestaltet werden können. Das heißt, Politik und Wirtschaftskunde, und Wirtschaft steht ja eigentlich fast noch mehr, ist fast noch mehr im Kontakt mit der Politik als die Geschichte. Also beides sind eigentlich sehr politische Themen.
Ja, was der Max jetzt angesprochen hat, zeigt eigentlich genau den Punkt, dass wir ein Fach politische Bildung brauchen, weil wir haben politische Bildung in Deutsch, wir haben politische Bildung in Geschichte, wir haben politische Bildung in Geografie, aber wir haben kein eigenes Fach dazu. Man könnte quasi jetzt entweder das so lassen und in allen Fächern quasi ein bisschen politische Bildung unterrichten, oder man fasst eben alles zusammen zu einem Fach und kürzt dafür an anderen Stellen.
Voll, ich sehe das genauso. Ich glaube, Politik kann man sowieso nicht von einer Sache trennen, sondern das ist einfach, umfasst viele Bereiche, fast alle Bereiche unseres alltäglichen Lebens. Und in jedem Fach, glaube ich, gäbe es was Spannendes dazu zu erzählen. Also ich glaube, auch in Englisch oder in Musik ist es bestimmt irgendwie interessant, darüber zu reden. Und dadurch, dass es wie gesagt, zum Beispiel allein schon bei Geschichte hängt es schon so stark davon ab, wie die Lehrperson ist und wie interessiert sie daran ist und wie gerne sie Leute darüber informieren möchte oder reden möchte, dass das dann noch viel mehr abhängiger ist von Leuten, wenn das in jedem einzelnen Fach diskutiert wird. Also denke ich mir, macht das durchaus Sinn. Noch eine Frage zu euch jetzt. Jetzt habt ihr keine politische Bildung direkt mehr im Studium, also du dann wahrscheinlich im Journalismus schon noch eher. Aber wie informiert ihr euch denn jetzt? Welche Kanäle nutzt ihr gerne? Worüber informiert ihr euch? Oder wie, nicht worüber?
Ja, also es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten. Bei mir ist es zum Beispiel ganz, ganz viel Online-Artikel, ORF.at, der Standard.at, der Falter, also gar nicht so viel Print, sondern mehr halt online alles, und dann natürlich im Fernsehen ZIP1, ZIP2, also so quasi die klassischen Medien, die es vor 50 Jahren auch schon gab.
Und Social Media?
Eher weniger. Also man folgt halt ORF.at und ORF Sport oder so, aber so wirklich wenn mich was interessiert, dann gehe ich auch auf den Artikel und mir reicht es quasi nicht aus, dass ich den Teaser auf Instagram lese.
Und wie sieht das bei dir mit Podcasts aus? Also, du machst ja selber einen Politik-Podcast oder ihr macht selber einen Politik-Podcast. Hört ihr euch noch andere Politik-Podcasts an?
Nein, ich glaube, wenn du selber einen Politik-Podcast machst und im Journalismus viel Politik mitkriegst und dann noch auf Social Media viel Politik mitkriegst, dann brauchst du auch irgendwo einen Ausweg dann, quasi, dass du nicht die ganze Zeit von Politik und Tagesgeschehen umringt bist. Also wenn Podcasts, dann meistens nicht mit Politik, nein.
Okay, voll. Und wie ist es bei dir, Max?
Ich finde es tatsächlich total schwierig, weil seit Beginn des Ibiza-Skandals mit Heinz-Christian Strache, Kurz und so, gab es derart viele politische Skandale in Österreich, dass ich mich tatsächlich eigentlich immer weniger bewusst mit Politik auseinandersetze, weil es meistens eh nur negative Berichterstattung ist. Also es ist eigentlich, wenn du irgendwas Politisches hörst, du hast eigentlich, es schafft nun mal, Politik ist dafür da, um Lösungen für Probleme zu finden, und oft hat man irgendwie das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, dass im Moment die Politik selbst das Problem ist, und deswegen habe ich mich eigentlich immer mehr davon distanziert, mich gezielt mit politischen Themen auseinanderzusetzen, aber ich bin halt doch ein ziemlich großer Medienkonsument. Bei mir läuft das eigentlich extrem viel über Instagram ab, weil ich ein kleiner Instagram-Suchti bin, leider.
Wie wir alle, glaube ich.
Ja, der Niklas kann das ein bisschen besser abhalten. Ich habe ja irgendwie gefühlt auch 200 verschiedene Instagram-Accounts, die ich betreue, aber das ist ein anderes Thema. Und was das zweite Problem ist, abgesehen davon, dass mich die Politik total frustriert, ist auch, dass mich der Journalismus selbst total frustriert, weil im Zuge der Skandale ist dann ja auch rausgekommen, in der Kronenzeitung sitzen Leute von der ÖVP, im Kurier sitzen Leute von der ÖVP, jetzt wird vielleicht ein ehemaliger enger Mitarbeiter von Sebastian Kurz ORF-Chef, und du merkst halt auch einfach, dass du teilweise nicht mehr unbedingt den großen Institutionen vertrauen kannst. Also wem ich wirklich noch Vertrauen schenke, ist dem Standard als Tageszeitung, aber auch eher in der Online-Form. Und dann versuche ich auch kleinere Magazine, wie zum Beispiel das Moment-Magazin, zu lesen, weil die einfach nicht, weil ich mir da einfach sicher sein kann, dass die nicht unter diesem möglicherweise vorhandenen Einfluss der Politik stehen. Und ich finde es total schwierig, seriöse Informationsquellen zu finden, weil man ist in einer Filterbubble irgendwo im Internet. Man merkt, dass Einfluss genommen wird von der Politik, und die Politik selbst wird irgendwie auch uninteressanter. Und eigentlich gibt es da an fast allen Stellen, sowohl in der Informationsbeschaffung als auch bei der Information selbst, extremen Reformbedarf.
Ja, voll. Ich stimme da total zu und ich kann das total nachvollziehen. Bei mir ist es auch so, dass vor allem jetzt mit den ganzen letzten Skandalen, die gefühlt nicht so viel oder faktisch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie der Ibiza-Skandal, und ich irgendwie total überfordert bin mit der ganzen, weil man wird ja auch irgendwie überflutet, dass ich manchmal mich irgendwie so ein bisschen overwhelmed fühle und nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber jetzt so im Sommer falle ich oft so ein Sommerloch und bin gefühlt nicht so ganz so aktiv im politischen Geschehen, oder nicht aktiv, aber halt krieg nicht so viel aktiv mit wie normalerweise, aber das ist definitiv auch, dass ich daran arbeiten möchte. Und wegen dem die Frage, wie Journalismus gemacht werden sollte, das ist total spannend. Also den Einfluss von der Politik auf den Journalismus, den kann man nicht leugnen, und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark, vor allem jetzt hier auch in Österreich. Was ich auch eine total spannende Frage finde, ist, wie Jugendliche erreicht werden können, weil das ist auch ein ganz großes Problem, dass diese ganzen Medien, also zum Beispiel die Nachrichtensendungen im Fernsehen oder die renommierten Tageszeitungen oder Zeitungen, von denen wir gerade gesprochen haben, sind oft eher für ein älteres Publikum angelegt und holen nicht unbedingt Jugendliche ab. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Frage, die ich mich stelle. Wie holt man am besten Jugendliche ab? Wann fühlt ihr euch denn eigentlich abgeholt so von der Berichterstattung? Weil das ist eine Frage, auf die ich noch keine Antwort habe, weil ich nicht weiß, wie soll man das besser verpacken, damit Jugendliche sich angesprochen fühlen.
Also ich glaube, wir zählen jetzt nicht zu den klassischen Jugendlichen, die man abholen muss, weil einfach das Grundinteresse, glaube ich, bei uns sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Mhm. Prinzipiell glaube ich, also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den ORF schauen, wir haben ORF 2, die ZIP 2 um 22 Uhr. Das ist natürlich vom Publikum her gar nicht so alt, wie man denkt. Also ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass durchaus einige junge, durchaus politikinteressierte Menschen sich täglich die ZIP 2 anschauen, was auch Sinn macht, weil es immer einen großen Überblick über alles gibt, was quasi gerade in der Welt passiert.
Und auf ORF1 haben wir dann quasi den Versuch, das junge Publikum einzufangen. Und da wird lustigerweise vor allem mit kürzeren Formaten gearbeitet, also so 10, 15 Minuten News und ganz kurzen Beiträgen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man die Beiträge kürzer hält, weil ich glaube, dass halt die Aufmerksamkeitsspanne generell durch Social Media extrem zurückgegangen ist.
Ich muss da ein bisschen widersprechen, weil ich ganz ehrlich glaube, dass das ORF1 eigentlich alle Altersschichten verpasst. Also sowohl die Jungen als auch die Alten. Ich habe viele Freunde, die politisch total uninteressiert sind. Und wenn die wo Informationen hernehmen, dann nehmen sie die vom Instagram-Account von der ZIP2. Das ist, glaube ich, Zeit im Bild generell. Ich glaube, das ist eh einer der größten in Österreich mit über 500.000 Abonnentinnen, Followern, whatever. Und vom Standard eben auch, der eben sich als einzige österreichische Zeitung dazu entschlossen hat, alle Inhalte frei zur Verfügung zu stellen, während du bei kleinen Zeitungen, Presse, Kurier eben oft auf eine Paywall triffst. Und ich glaube tatsächlich, viele Printjournalisten, ich habe mit ein paar Mal geredet, haben eher gesagt, dass sie das schwierig finden, wie der Standard das löst. Aber ich glaube, im Endeffekt ist der Standard wirklich die zukunftsträchtigste Zeitung Österreichs dadurch, dass sie mit ihrem Instagram-Account und mit ihrem Gratis-Angebot viele Leute abholen. Und ob das Fernsehen, jetzt ORF1, noch so eine große Rolle spielt, vor allem bei Leuten, die den Fernseher für politische Berichterstattung prinzipiell nicht aufdrehen würden, bezweifle ich. Ich glaube, wenn man sich interessiert, dann schaut man die Nachrichtensendungen auf ORF2. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Formate auf ORF1 schauen sollen.
Aber ganz kurz, warum finden JournalistInnen das, wie es der Standard macht, auf Instagram nicht gut? Oder was haben Sie da zu kritisieren?
Ich habe mal ein Praktikum beim Falter gemacht und habe dann quasi meine Betreuerin dort, die eben für den Falter schreibt, interviewt. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was sie gesagt hat, aber sie war halt irgendwie der Meinung, dass Qualitätsjournalismus nicht gratis sein dürfe oder nicht rein werbefinanziert sein dürfe. Und dass sie das deswegen extrem kritisch sieht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Standard da irgendwie den richtigen Nerv bei der jungen Generation getroffen hat.
Das glaube ich. Also ich verstehe beide Seiten. Beim Falter ist es ja so, dass man ein Jahresabo abschließen muss, um die Artikel zu lesen. Beim Standard ist das nicht der Fall. Allerdings kenne ich in meinem Umfeld zumindest wenige Jugendliche, die den Standard nutzen. Also das mit der ZIP-Insta-Page, das stimmt. Und ich glaube, da hat man es auch ziemlich auf den Punkt gebracht, weil es sind halt 3, 4 Sätze, die quasi ein großes Thema zusammenfassen. Und das ist eben das, was ich meinte mit möglichst kurz und prägnant, sodass es quasi nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, weil so die Welt wird einfach schneller und dementsprechend brauchen wir auch schneller die News.
Voll, und das ist auch, glaube ich, vor allem jetzt eben bei jungen Leuten, aber allgemein hat sich der Journalismus sehr viel auf Social Media verschoben auch, also jetzt nicht unbedingt von den großen Zeitungen, da haben wir es schon angesprochen, wie die das machen, aber auch von freien Journalistinnen oder von kleineren Magazinen. Und viele Leute teilen ja auch gerne oder reposten Sachen, wenn irgendwas gerade passiert ist oder so. Das heißt, das hat wirklich, Social Media ist jetzt mittlerweile sehr viel politischer, als es vielleicht mal war. Und es stimmt, und ich glaube, die jungen Leute auch, die sich informieren wollen, die finden in diesen Medien oder diese alten Medien, die es gibt, oder ältere Medien, die es gibt, durchaus Dinge, die sie interessant finden. Aber eben die Frage ist, glaube ich, bezieht sich vor allem auf die Leute, die nicht politisch interessiert sind, wie man die abholt. Achtung, Hammerüberleitung. Das vielleicht junge Leute abholt, wäre ja vielleicht euer Podcast. Jetzt schön eingeschleimt hier. Erzählt mal kurz, was ist euer Podcast und was macht ihr da genau?
Ja, also DocPod heißt er. Setzt sich so zusammen aus Dokumentation und Podcast und da ist eigentlich schon alles drin, worum es geht. Also wir wollen halt Folge für Folge uns ein Thema raussuchen und das möglichst vielfältig beleuchten. Das bedeutet, wir laden quasi Gäste, die verschiedene Meinungen vertreten, zu einem Thema ein. Ein Beispiel, es ging um die Corona-Politik. Wir haben eingeladen gehabt den FPÖ-Clubobmann Herbert Kickl und Ralf Schallenmeiner von den Grünen und haben dann quasi mit beiden Interviews geführt und dann eben die einzelnen Zitate rausgenommen und abgewogen. Und so läuft das eigentlich in jeder Folge. Das muss jetzt gar nicht konfrontativ sein. Wir hatten auch Sportgroßereignisse im Corona-Sommer 2021 mit Rainer Pariasek zum Beispiel.
Also es geht einfach darum, möglichst viel Meinung und möglichst viele Standpunkte in eine Folge zu packen.
Aber ist auch eure Meinung vertreten oder holt euch da immer nur unter Anführungszeichen Expertinnen und WissenschaftlerInnen?
Also wir versuchen eigentlich, das neutrale Glied in dem Ganzen zu sein und wirklich unsere Gäste sprechen zu lassen. Man muss dazu sagen, es sind auch nicht immer nur Gäste, die da sind, um ihre Meinung zu vertreten. Es sind auch Gäste, die da sind, um ihr Wissen zu vertreten. Also wir laden auch WissenschaftlerInnen zu bestimmten Themen ein, um eben die Sicht der Wissenschaft auf ein Thema vertreten zu haben. Also wir sind eigentlich quasi der neutrale Zuhörer, der nur zwischen verschiedenen Meinungen, verschiedenen Ansichten oder auch verschiedenen Wissensständen unter Anführungszeichen verbinden soll.
Und wie kommt ihr eigentlich zu euren Gästen? Also weil eben Herbert Kickl ist ja in der Spitzenpolitik vertreten und dass man da ein Interview mit ihm findet, ist ja schon mal nicht schlecht. Wie fragt ihr Leute an? Also wie sucht ihr euch Leute raus? Seid ihr da irgendwie picky oder schreibt ihr da jeden an?
Nein, also ich glaube, du darfst nicht zu wählerisch sein, wenn du wirklich Gäste suchst, weil du halt echt viele Absagen bekommst und es ist wirklich mühsam, Gäste für Folgen zu finden. Also wir schreiben sicher mindestens 3-4 Mal so viele Mails, bis wir endlich wen bekommen haben. Und so läuft es dann halt. Also du schreibst dann halt an alle möglichen Politikerinnen Mails und hoffst, dass die irgendwer antwortet. Und ich glaube, dass es halt auch ganz wichtig ist, gerade weil wir zu zweit eben einen Podcast machen, dass wir uns die Rollen auch ganz gut aufteilen. Also der eine schreibt quasi die Gäste an, der nächste macht den Schnitt, aufnehmen tun wir gemeinsam, also so in die Richtung.
Okay, da ist es bei euch so aufgeteilt, ihr macht nicht alles immer gemeinsam?
Nein, also ich mache meistens eher die Gästeeinladungen und schreibe das Skript quasi und suche die Zitate raus. Und der Max macht dann eher den Schnitt, kümmert sich um Instagram und um die Werbung quasi. Und so teilen wir uns das ganz gut auf.
Und mit wem würdet ihr vielleicht mal gern sprechen? Was wäre so euer Traum-Interview-Partnerin? Gibt es da niemanden? So ganz hochgegriffen, so wirklich so, wenn das jemals passieren würde, es muss ja nicht realistisch sein. Vielleicht wird es ja irgendwann passieren, wer weiß.
Es ist eine schwierige Frage. Also man muss jetzt mal dazu sagen, unser Podcast ist jetzt nicht nur politisch. Also es geht nicht nur in jeder Folge um ein politisches Thema. Wir versuchen auch eher gesellschaftlich etwas aufzugreifen. Also eben zum Beispiel diesen sportlichen Aspekt. Das Schulthema hat was Politisches, aber es hat auch sehr was Soziales, weil es geht ja auch eben um Kinder und wie die aufwachsen. Also das ist jetzt kein rein politisches Thema. Wen würden wir gerne interviewen? Also das klingt jetzt komisch, aber ich würde eigentlich gerne mal jemanden interviewen, der eine sehr große Reichweite hat und auch einen großen Einfluss auf Menschen hat, weil im Moment ist halt unser größtes Problem eigentlich Aufmerksamkeit zu bekommen und Aufmerksamkeit generiert man, indem man mit Leuten zusammenarbeitet, die schon viel Aufmerksamkeit haben. Insofern vielleicht eine riesige Influencerin.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einen ganz, ganz guten Durchblick oder viel erfahren in der österreichischen Politik. Ich würde gerne mal über die Landesgrenzen hinausblicken. Also wie schaut Politik in den Nachbarländern aus? Vielleicht dort mit einem Politiker reden, das fände ich ganz spannend. Also.
Voll, sehr cool. Gut, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Meine letzte Frage wäre noch, passt eher zum Anfang, aber wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Passt das zu dieser Diskussion, dass ihr euch nicht abgeholt oder dass nicht so viel darüber gesprochen wird oder dass ihr eine eigene Plattform haben möchtet? Oder wie kam das eigentlich? Nur damit die Leute vielleicht ein bisschen Background-Wissen bekommen, bevor sie bei euch vorbeischauen.
Ja, eigentlich kam die Idee beim Spazierengehen. Also wir hatten beide schon quasi die Idee, dass wir einen Podcast machen wollen. Und dann sind wir einmal am Donaukanal entlang spaziert und haben uns eigentlich darüber ausgetauscht und sind zufällig draufgekommen, dass wir eigentlich vom Konzept her ganz ähnlich unterwegs sind. Ja, und so ist dann das quasi Step-by-Step entstanden und ja.
Okay, sehr cool. Weil wir jetzt eigentlich schon länger geredet haben als geplant und ich euch nicht zu lange hier behalten möchte, kommen wir zu meiner geliebten Kategorie. Ich quäle immer meine GästInnen damit, dass sie sich 3 Statements ausdenken müssen. 2 davon sind falsch, 1 davon ist wahr. 2 Lügen und Haverer heißt diese Kategorie. Auch ihr habt mir 3 Statements mitgebracht. Wollt ihr mal die 3 vorlesen, sagen?
Ja, also Max und ich kennen uns jetzt seit 3 Jahren.
Was ist Nummer 2?
Der Podcast Nasenaffe und Havara hat uns erst richtig dazu ermutigt, unseren eigenen Podcast zu starten.
Und Nummer 3?
Ja, unser Interviewpartner Herbert Kickel hat uns 2 Stunden sitzen lassen.
Okay, vielen Dank für die Statements. Und auf Instagram könnt ihr dann wie immer abstimmen auf Nasenaffe und Havara. Und ich würde sagen, das war's jetzt eigentlich schon. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es sehr spannend. Schaut unbedingt bei Dogbot vorbei und hört da mal in eine Folge oder in alle Folgen rein. Für Wünsche, Beschwerden, Fragen oder Feedback gerne beim Instagram vorbeischauen. Und wir verabschieden uns jetzt. Ciao.
Tschüss.